zu hinterfragt werden, letztendlich einfach in seinem Denken zurückzahlen. Und er kann sich nicht befreien, wie das Benjamin macht, vom Gedanken zum Zweck. Die Gewalt muss der Politik dienen, die Gewalt muss also untergeordnet werden den Zielen der Selbsterhaltung eines Volkes oder einer Seinsweise oder eines existenziellen Projekts. Das heißt, er denkt die Gewalt immer noch als ein Mittel, indem er die Gewalt aber als ein Mittel denkt, ist er unfähig, die Gewalt in die Politik, wie das Benjamin tut, tatsächlich zu autonomisieren und diese Kluft zu schaffen zwischen Nicht-Anwendung der Gewalt und Anwendung der Gewalt, von der Benjamin spricht. Wozu das alles ist und wozu das alles dient, wird absolut klar, wenn Schmidt ja übergeht zu der politischen Lage der Weimarer Republik und der Lage Deutschlands in den 20er, Anfang 30er Jahre. Nämlich, er sagt, diejenigen, die das Deutschland besiegt haben und jetzt verwalten, das heißt Amerikaner, das heißt der Westen, meistens sind es nicht. Die treten auf im Namen der Menschlichkeit und der Menschheit. Der humanistischen Werte und des Gesetzes und der Moral und so weiter und so fort. Das ist ja sicherlich aktuell. Ne? Und er spricht jetzt nicht von der UNO, ja, sondern von der League of Nations und der ganzen Wilsonianischen Ordnung der 20er Jahre. Und seine Strategie ist sozusagen, und das sagt er ja auch explizit an einer Stelle, seine Strategie ist, der deutschen Intelligenz territorische und gedankliche Möglichkeit zu geben, den Kampf gegen die Westmächte, gegen die Menschheit, gegen diese alle Ideale der Humanität und so weiter zu kämpfen. Und er tut das, indem er behauptet, indem er eben nicht den falschen Weg sozusagen in seinen Augen geht, zu sagen, diese Ideale der Menschheit und der Humanität sind keine guten Ideale sozusagen. Ne? Oder dass die Wirtschaft, die jetzt herrscht, ist keine gute Sache und so weiter und so fort. Das heißt, er widerlegt diese ganzen Figuren des modernen Denkens des 19. und 20. Jahrhunderts nicht. Humanität ist okay, Menschheit ist okay, Ökonomie ist auch okay, alles ist okay. Nur, das soll uns nicht davon abhalten, die Amerikaner umzubringen, oder sozusagen, oder die Franzosen vor allem, ja, sind ja gemeint, die Franzosen umzubringen. Und zwar deswegen, weil alle diese Ideale mit diesem Franzosen umzubringen gar nichts zu tun haben. Ja, das ist so einfach eine andere Problematik. Ja. Das heißt, auch wenn man nicht bestreitet, dass es so etwas wie Humanität, Menschlichkeit und Menschheit gibt, auch wenn man nicht bestreitet, dass es alle sympathische Menschen sind, auch wenn man nicht bestreitet, dass man mit ihnen auch befreundet ist, auch wenn man nicht bestreitet, dass sie viel Ästhetisches Interessantes gemacht haben und so weiter. Das alles bestreitet man nicht. Also man ist nicht so dumm, das zu bestreiten. Ja, wenn man das bestreitet, sozusagen verliert man. sondern man sagt einfach, allerdings ist das Politische eine Eigensphäre. Und alles das, was dafür spricht, sie nicht umzubringen, ist zwar richtig, gehört aber in andere Sphären. Das heißt, tatsächlich soll man sie nicht umbringen aus ökonomischen Gründen, man soll sie nicht umbringen aus ästhetischen Gründen, man soll sie nicht umbringen aus moralischen Gründen, allerdings aus politischen, ja. Und das eine tangiert das andere nicht. Ja, das heißt, diese Herauslösung des Politischen als ein autonomes Gebiet hat das Ziel, sozusagen eine Arena zu schaffen für eine Auseinandersetzung nach den anderen Kriterien. Ich habe gerade an einem Symposium teilgenommen vor kurzem über das rechtskonservative Denken praktisch in den 20er Jahren der Republik. Und da wurde zitiert eine Schrift aus der Zeit, die Zustimmung eine Stelle zitiert hat aus Hermannschlacht von Kleist. Also Hermann vereinigt alle germanischen Stämme und im Hass gegen Rom. Und eigentlich ist es die gleiche soziale Argumentation, das heißt, Deutschland muss vereint werden, um ihre politische Existenz zu begründen. Und dann gibt es einen Fürsten und der Fürst kommt zu Hermann und sagt, ja, aber was ist Deutschland überhaupt? Ja, territorial, kulturell und so weiter und so fort. Und warum soll ich eben mit diesen Deutschen partieren? Dieses Deutschland ist der, was ist das hier? Aber wo liegen die Grenzen? Was ist er überhaupt? Ja. Und die Sprache und so. Und Hermann hört das alles zu, so die ganze Rede, und dann nimmt sein Schwert und enthauptet diesen Fürsten und sagt, das ist Deutschland. Ja. Das heißt, Deutschland ist sozusagen, und dann kommentiert also der Autor, dass Deutschland ist die individuelle Entschlossenheit, eine Grenze zu ziehen. Also dort, wo ich den Schwert erhebe und sage, sozusagen, dein Körper ist immer noch Deutschland, aber dein Kopf noch schon nicht mehr. Ja? Das ist sozusagen diese Trennung. Ja? Und diese Trennung hat mit anderen Trennungen nichts zu tun. Ja? Die ist nicht zu reduzieren auf irgendwelche Bestimmungen der symbolischen Ordnung, ja, inklusive Sprache, Territorium und was auch immer, sondern diese Trennung kann nur politisch eingeführt werden durch die Bereitschaft, sie effektiv zu vollziehen. Und nicht ohne Witz, sagt Schmidt, eigentlich ist es genauso wie die Menschheit. Mit der Menschheit ist es genauso. Die Menschheit kann sich konstituieren als politische Einheit, nur im Falle, wenn die Aliens uns angreifen. Das ist auch eine Independence Day sozusagen, irgendwann Figur. Also die Stelle ist in diesem Sinne wirklich witzig. In der Tat, wenn man nicht auf der Ebene der Theorie und nicht auf der Ebene der Fiktion, sondern wenn ein Filmemacher die Menschheit effektiv als eine Einheit, das heißt ästhetisch, ja, wenn man will, ja, als eine Einheit zeigen will, das heißt nicht im Gedanken, sondern als agierendes Faktum, ja, er muss sozusagen diese Hypothese eines Aliens einführen, die Menschheit eingreift, damit diese Kampfsituation überhaupt da wäre und die eine solche effektive Gestaltung erlauben. Nun gibt es aber dann, nachdem sozusagen, nachdem Schmidt das alles uns erklärt hat. Das können wir sozusagen im Gespräch, im weiteren Gespräch dann vielleicht präzisieren, aber die Grundfiguren habe ich ja beschrieben. Das heißt, es gibt sozusagen einen Bereich des Politischen, dieser Bereich des Politischen tangiert sozusagen der andere Bereich nicht, andere Bereiche tangiert dieser Bereich nicht. Und dann sagt er, allein das Volk kann entscheiden, wer der Feind ist und wer nicht der Feind ist. Es gibt also keine äußere Instanz, die das Volk für diese Entscheidung kritisieren könnte. Ein Teil des Volkes kann auch zum Volksfeind werden, er kann auch erklärt werden zum Volksfeind und dementsprechend vernichtet. Und jeder, der dafür plädiert, den anderen nicht zu vernichten, gehört auch automatisch zum anderen, muss auch vernichtet werden. Also nicht muss vernichtet werden. Also dieses muss, ja, soll nicht verstanden werden als ein Faktum, als ein Zwang, sondern als eben reale Möglichkeit, ja, also, womit sich dann Derrida beschäftigt. Das heißt, er sozusagen derjenige, der nachgiebig ist in Bezug auf den Feinden, stellt sich in eine Lage, in der sein Tod als eine reale Möglichkeit schon da ist. Ja? Was auch nicht bedeutet, dass er getötet werden muss, ja? Oder dass er de facto getötet wird. Ja, vielleicht ja auch nicht. Aber er stellt sich in eine Lage, die eine solche reale Möglichkeit voraussetzt. Ja? Also im Politischen wird das so beschlossen.
Also wie kommt er dazu? Also es ist ja eine Unterstellung. Es ist eine paranoide Unterstellung, dass ich glaube, dass der Feind genauso denken könnte, wie ich denke. Ansonsten würde das Spiel ja nicht...
Nee, was der Feind? Nee. Es gibt keine Reziprozität in diesem Sinne. Das heißt, was der Feind denkt, das spielt überhaupt keine Rolle.
Und wie komme ich dann alle? Dann wäre die große Frage, warum? Also es gäbe nur zwei Möglichkeiten. Das eine wäre, ich brauche das Fremde, um das eigene zu konstituieren. Ich könnte das auch als Prozess durchschauen.
Nee, er beginnt mit dem Faktum. Er beginnt mit dem Faktum, ich erkenne den anderen als anderen und ich weiß, dass die physische Präsenz des anderen eine Bedrohung ist.
Woher weiß er das? Warum?
Also, die ist konstitutiv eine Bedrohung, weil das ist der Hobbesche sozusagen Figur, die hier anders wiederholt wird. Das heißt, wenn ich im kosmischen Leben, sagen wir so, ja, sagt Hobbes, dann das heißt eine fehlende Bedrohung. Das heißt, ich habe das Recht auf alles, was in der Welt da ist. Also im Grunde ist meine Lebensweise nur dann versichert, wenn ich die Weltherrschaft besitze. Besitze ich keine Weltherrschaft, bin ich bedroht.
Aber zwar konstitutiv. Ich wollte im Prinzip an diesen billigen Kriegsfilm mit dieser wunderschönen Szene, und die scheint mir dann paradigmatisch für das Problem zu sein, dass die Front sich auflöst und plötzlich weiß keiner mehr genau, wer ist. Also irgendwie die Rangabzeichen verloren gegangen, die Stahlhelme. Und jetzt wissen sie nicht, ist es ein Freund, ist es ein Feind, diese Situation, wo alles möglich ist. Und dann funktioniert gar nichts mehr.
Ja, da funktioniert nichts mehr, aber das ist kein guter Zustand. Das ist ein Zustand, den man eben vermeiden soll. Sondern ganz im Gegenteil, man muss ja ganz klar sehen, dass derjenige, der nicht weiß, wer Feind ist und Freund ist, ist der Feind.
Ja, aber dann ist es dass man die Grenze bei jedem Mitmenschen ziehen kann, sozusagen.
Ja,
weil man ihm nicht vertrauen kann, sozusagen, was ja auch Taktik sein könnte, dass er sich berührt.
Ja.
Also hat man das Recht, jeden zu töten und jeder Mord ist politisch.
Ja, ganz klar. Und man soll ja sozusagen absolut nie sentimental sein. Das heißt, sentimental in dem Sinne, dass sozusagen man kann sentimental sein, gleichzeitig aber den anderen töten. Aus anderen nie sentimentalen Gründen. Ja? Deswegen sage ich, dass diese theoretische Vision die Figur des Dritten Reiches, überhaupt die Zustände des Dritten Reiches, ganz gut beschreibt. Warum so etwas wie in Deutschland passiert, in anderen Ländern nicht passiert ist. Ja? Weil in der Form, ja, Weil auch wenn das da Auseinandersetzungen waren und Bürgerkrieg war Italien und so weiter, es hat sich immer herausgestellt, dass die Bekanntschaften, die Familienkontakte, die Geldinteresse und so weiter stärker waren. Sozusagen das Politische wurde ständig entmachtet und unterwandert. Also die Logik der politischen Unterscheidung haben sie ständig verloren in einer anderen Logik, sei es ökonomische Mafiose, familiäre und. Nur wenn die Logik durchgezogen wird, quer durch alle anderen gesellschaftlichen Bindungen, entfaltet sich die Logik des Politischen die Konsequenz, die Schmidt erwünscht. Nun, die Figur, die er beschreibt als eine entsymbolisierte Rückkehr zum Urzustand, kann nicht funktionieren oder weiß, dass sie nicht funktionieren kann, sicherlich. Deswegen benutzt er jetzt eine andere Figur, und das ist die Figur der politischen Theologie. Indem er sagt, warum die Rückkehr zum Urzustand unmöglich ist, was der Mensch ist ursprünglich nicht gut. Und dann behauptet er etwas, was viele behaupten, gerade in 20, 30 Jahren viele behauptet haben, und von dem ich nicht so überzeugt bin, obwohl es immer wieder wiederholt wird, auch heute. Er sagt nämlich, dass der ganze Liberalismus der Neuzeit und die Aufklärung und so weiter auf der Idee gegründet wird, der Mensch ist gut. Und das bedeutet, wenn man das Politische, das Staatliche, die repressiven Mechanismen und das Ganze abbaut und anarchisch lebt, im weitesten Sinne des Wortes, also liberalistisch-anarchisch, zum Beispiel ökonomisch-anarchisch, ja, das heißt, die Beziehungen des Profits und nicht der, sozusagen der institutionalisierten Staatsgewalt, dann werden die Menschen sozusagen besser leben als unter den Bedingungen der institutionellen Gewalt, weil sie an sich gut sind und bekommen sie eine bürgerliche Freiheit, werden sie diese bürgerliche Freiheit auch gut benutzen. Nun sagt er, die Menschen sind aber aus der christlichen Perspektive gesehen nicht gut, weil im Ursprung sozusagen der menschlichen Geschichte liegt der Sündenfall. Der Mensch ist grundsätzlich schlecht oder vielmehr befindet sich jenseits des Guten und des Bösen und ist in diesem Sinne ein riskantes Wesen, das sich selbst nicht überlassen werden darf. Es muss sozusagen eine Institution da sein, es muss eine Form da sein, es muss eine Struktur da sein, die den Menschen verortet, ihm eine Form gibt, und nur so kann sozusagen der Mensch überleben. Und das widerspricht ja sowohl der Aufklärung, Optimismus der Aufklärung und dem Optimismus des Liberalismus. Das würde ich ja allerdings so nicht sehen. Nehmen wir einen Aufklärer wie Marquis de Sade. Das ist ein typischer Aufklärer. Man gewinnt überhaupt nicht den Eindruck, dass der Mensch als gut beschrieben wird. Und liest man D'Alembert und Diderot und alle anderen aus der Zeit, sie sagen nichts anderes als de Sade, auch Hobbes beschreiben den Menschen auch nicht anders. Das heißt, diese Behauptung, dass die Aufklärung und der klassische Liberalismus den Menschen als gut beschrieben hat, ist ja falsch. Allerdings behauptet auch de Sade, dass die institutionelle Gewalt abgebaut werden muss und der Staat muss aufgelöst werden. Also die ökonomischen Verhältnisse dürfen bleiben. In diesem Sinne ist ja de Sade liegt tatsächlich auf der Linie des neuzeitlichen Liberalismus, auch politischen Liberalismus und ökonomischen Liberalismus. Man fragt sich, warum eigentlich der Liberalismus, wenn der Mensch nicht gut ist. Die Antwort ist, der Liberalismus verlässt sich auf keinen Fall auf den Menschen. Das ist der Fehler von Schmitt, ja sicherlich ein intellektueller Fehler, sondern auf den Gang der Dinge. So wie der Sartre sagt, derjenige, der Verbrecher, wird zum Gang der Dinge erledigt. Zum Beispiel von einem anderen, noch größeren Verbrecher. Für den Liberalismus ist viel pessimistischer als jeder Karl Schmitt. Der wirklich konsequente aufklärische Liberalismus geht davon aus, dass keine menschliche Institution überhaupt einen Anspruch auf irgendwelche Güter besitzen kann, gerade weil die Menschen zu nichts taugen. Und da jede menschliche Institution ein Menschenwerk ist, kann jede menschliche Institution auch für nichts taugen. Sondern es gibt so etwas wie ein Leben, ein Gang der Dinge, die Praxis selbst. Das ist der klassische amerikanische Pragmatismus. Es gibt sozusagen eine, auch im Protestantismus spielt das eine große Rolle, die Kategorie des reinen Glücks. Ja, das heißt, der Mensch muss in der Lage sein, jenseits jeder Institution und jenseits jeder Absicherung sich dem Leben zu stellen und entweder zu gewinnen und zu verlieren. Ökonomisch oder auch der Lebensraum. Das heißt keine soziale Marktwirtschaft eigentlich. Sondern der klassische Liberalismus ist sozusagen, der Mensch muss ungeschützt bleiben. Und es ist besser, als wenn der Mensch aufgehoben ist in eine bestimmte Institution. Weil diese Institutionen sind noch schlimmer als das Leben. Das Leben kann den Menschen ruinieren, aber die Institutionen umso mehr. Diese Suche nach dem Glück setzt eine direkte Konfrontation des Einzelnen mit dem Leben. Jenseits überhaupt jedes Rechts voraus. Und das versteht ja Karl Schmitt gar nicht. An einer Stelle sagt er, die angelsächsische Rechtstheorie ist überhaupt keine Rechtstheorie, weil sie sich nur damit beschäftigt, das Recht zu begrenzen. Also den Geltungsbereich des Rechtes zu begrenzen. Aber das ist eben die liberalistische Rechtstheorie, die davon ausgeht, dass auch das Recht und auch die Aufgehobenheit des Menschen in einem symbolischen Gebäude, auch politischen Gebäude, gewisse Grenzen haben muss. Der Mensch auch in einer gewissen Weise muss sozusagen freigesetzt werden und seinem Schicksal, seinem individuellen Schicksal überlassen werden. So etwas denkt Schmitt nicht und er war sich paradoxerweise noch viel größer Idealist und Romantiker, ja sicherlich, als diejenige, die er kritisiert. Das zeigt eigentlich am Ende seiner Neutralisierungstheorie, die allerdings das Witzigste ist im ganzen Buch. Es gibt allerdings noch eine witzige Bemerkung. Ich möchte Ihnen diese auch nicht ersparen, weil sie. Ich habe schon mal gefragt, was ist. Nämlich, er sagt, auch im Rahmen dieser Neutralisierungstheorie, dass der Übergang von moralischen, metaphysischen und religiösen zur Konsumorientierung und zur Wirtschaft geht über die Ästhetisierung. Dass das Ästhetische und die ästhetische Sensibilität ist die Übergangsphase von Moral zur Ökonomie, zur Wirtschaft. Und das ist sozusagen die historische Stelle der Kunst. Ja? Der Kunst sozusagen ästhetisiert alles Ideelle oder alles Metaphysische oder alles Religiöse oder alles Moralische und überführt das durch diese Ästhetisierung den Markt. Das ist sicherlich eine sehr richtige Bemerkung. Nun, Diese Neutralisierungstheorie ist überhaupt, hat vieles in sich. Und nämlich, Schmidt sagt, dass der Gang der europäischen Kulturgeschichte kann sozusagen folgendermaßen gesehen werden. Man versucht bei einer Auseinandersetzung und bei einem Kampf auszuweichen auf ein neues neutrales Territorium, wo diese Kämpfe dann zu regeln sind. So, wenn es zum Beispiel die religiösen Kämpfe akut werden, schafft man einen neutralen säkularen Staat. Und dieser neutrale säkulare Staat ist ja neutral in Bezug auf die Religionsüberzeugungen. Das heißt, man erschafft die Freiheit, die Religionsfreiheit. Allerdings, nachdem diese Staaten gegründet werden, entsteht ein neues Feld des Kampfes, ist zwischen den Staaten. Jetzt versucht man, diese Kampffeld wiederum zu neutralisieren, geht man ins Ökonomische. Weil im Ökonomischen dieser Kampf entschärft wird und seine bestimmende Rolle verliert. Wenn aber im Ökonomischen die Kämpfe zu extrem werden, weicht man, und das ist die letzte Phase für ihn, ins Technische aus. Das heißt, letztendlich gewinnt derjenige ökonomisch, politisch, auch ideologisch und, dass die bessere Technik hat. Sondern dann werden jetzt alle Kämpfe ausgetragen im technischen Bereich. Und das ist sozusagen die Kulmination der Neuzeit im Technischen. Das ist ja der allgemeine Gedankengut der Zeit, ja, Sie erinnern sich, dass der auch Heidegger und Ernst Jung und viele andere behauptet haben, dass die Neuzeit im Technischen kulminiert und dass die Technik ist sozusagen das Schicksal der Moderne. Und die Technik ist Schicksal der Moderne auch für Schmidt, weil die Technik ein absolut gesetztes, neutrales Feld ist. Das heißt, im Technischen gibt es doch keinen Kampf unter Leben und Tod. Und in diesem Sinne ist das sozusagen, das Technische ist ja der letzte Schritt der Entfremdung, kann man in einem Vokabular sagen, oder eben Neutralisierung im Vokabular von Schmidt. Allerdings, und dann ist der Schmidt wieder dialektisch geworden, allerdings indem im Technischen eine letzte Neutralisierung stattfindet, würde ich so sagen, diese Neutralisierungsstrategie aufgehoben und man kehrt sozusagen zur Rohgewalt zurück. Man kehrt zur Rohgewalt insofern zurück, dass die technische Entwicklung nicht anders ist letztendlich als die Waffenentwicklung. Und da die technische Entwicklung eine Waffenentwicklung ist, sozusagen die extrem technische, das heißt das extrem neutrale, ist ja gleichzeitig das extrem gewaltsame. Das Rohmechanische, wie er sagt, ist das Rohgewaltsame. Nun aber bedeutet es für ihn, und da unterscheidet sich also von Heidegger, und am Ende ist es eine Polemik mit Heidegger offensichtlich, er sagt, dass eine Technikfeindlichkeit auf der rechten Seite ist und eine romantische Ablehnung des Technischen, ein Versuch im Sein, im Vitalen, im Leben, jenseits der technischen Moderne, sozusagen das Wahre zu gründen, ist ja ein romantischer Versuch, das muss man ablehnen, sondern gerade umgekehrt, man muss sozusagen den Waffencharakter des Technischen erkennen und mit diesen Waffen kämpfen. Dieser Schluss wird allerdings gleichzeitig untergraben von oder sind ausgefüllt von einer anderen Bemerkung. Und die mir sehr interessant zu sein scheint, weil sie letztendlich unsere Lage gut erklärt. Er sagt nämlich, wie hat sich sozusagen das Religiöse materialisiert? Letztendlich dadurch, dass man nach der Beendigung des 30-jährigen Krieges entschieden hat, wer regiert, dessen Religion anerkannt wird im Staat. Ja, das heißt, dem Staat wurde das Recht überlassen zu entscheiden, welche Religion die staatliche wird, plus die Religionsfreiheit für die Minderheit, die da genannt wird. Und er sagt, mit der Entstehung des sowjetischen Staates, und in seinem Buch bezieht er sich ständig auf Lenin und Lukács, das Buch von Lukács über Lenin, und oft bekennt ja, dass seine politische Theorie sozusagen ein Leninismus gewissermaßen, und zwar ein Leninismus im Sinne von Lukács, dass mit der Entstehung des sowjetischen Staates im Bereich des Ökonomischen das Gleiche eingetreten ist wie im Bereich des Religiösen. Ja. Das heißt, wessen Macht ist es, wessen Ökonomie ist es. Ja, das heißt, der Staat hat seine Souveränität dadurch begründet, im 20. Jahrhundert, dass er entscheiden durfte darüber, welche Art Ökonomie dieser Staat hat. Und das ist ja eine nicht uninteressante, gerade für unsere Zeit, Bestimmung der Souveränität des Staates. In der Tat, wenn man sich erinnert an den Dekolonisierungsprozess, zum Beispiel in Afrika und Asien in den 60er Jahren, konnte man das merken, ja, also welche Partei die Macht übernommen hat, die ja konnte diktieren, was für eine Wirtschaft, kommunistische, kapitalistische Gemischte in einer Form oder anderen Form, diesem Staat hat. Und im Grunde kann man sagen, dass die staatliche, dass die Identität, die Souveränität des Staates sich darauf bedingt hat. Deswegen ist das Technische hier relevant, das ist die Aufgabe des Ökonomischen, als vielmehr in der Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts eben das staatliche Monopol oder Entscheidungsmonopol auf die Einführung oder Abschaffung gewisser ökonomischer Formen. Nun fragt man sich, ob der Staat von heute diese Souveränität nach wie vor hat. Das heißt, ob nach der Auflösung der Sowjetunion nicht generell die staatliche Souveränität als solche, wie sie Karl Schmitt definiert, untergegangen ist. Das heißt, ist es nicht so, dass mit dem sowjetischen Staat sozusagen der Staat als solcher abgeschafft wurde? Der Staat im Sinne der souveränen Entscheidung, jetzt nicht über den Freund und Feind, weil das ist im Grunde nicht die Entscheidung des 20. Jahrhunderts gewesen, wohl aber, und darauf läuft es alles hinaus, auch wenn man genau sieht, genau liest ja, was Schmitt eigentlich meint. Er meint, die Souveränität des Staates ist sein Recht über die ökonomische Ordnung wirtschaftlicher Bedingungen. In einem wirtschaftlichen Zeitalter hat der Staat dieses Recht, kann der Staat auch diktieren, politische Feindschaften oder Freundschaften, weil sie ergeben sich im Grunde aus dieser Grundentscheidung, auch im Kalten Krieg und so weiter. Hat der Staat diese Grundentscheidung, die Möglichkeit, diese Grundentscheidung verloren, ist überhaupt sozusagen seine Stellung nicht nur gesichert, Und man fragt sich wieder, ja, nicht wahr, wo überhaupt, in welchem Gebiet überhaupt die Entscheidung getroffen werden kann, diese Souveränität des Staates und damit auch die Autonomie des Politischen verankert werden könnte. Letztendlich ist die Verankerung, die Schmidt vorschlägt, die gleiche, die Hans Junge vorgeschlagen hat, das heißt die totale Mobilisierung. Das heißt die Unterwerfung der ökonomischen Logik, der Logik sozusagen der staatlichen Führung. Unterwerfung der ökonomischen Sachzwängen, der Souveränen, der Souveränität, der Mobilisierung in der Situation eines eventuellen Krieges. Aber zum Beispiel im Dritten Reich konnte man die Wirtschaft unterwerfen, ohne sie zu sozialisieren, zu vergesellschaften, wie es in der Sowjetunion der Fall war. Allerdings so oder so hatte noch der Staat diese Möglichkeit. Und ich glaube, dass die reale Grundlage für diesen ganzen Diskurs bleibt für Schmidt die ungesicherte Hoffnung, dass der Staat im 20. Jahrhundert diese Souveränität, diese Macht über das Wirtschaftliche übernehmen kann. Ob es irgendwie immer noch möglich ist oder nicht möglich ist, das können wir, glaube ich, nicht entscheiden momentan. Wobei alle Zeichen sozusagen darauf verweisen, dass der Staat das nicht mehr kann. Aber damit ist auch diese Souveränität hier. Na gut, dann bis zum nächsten Mal.